dieses Themas Schöpfungsordnung und Rollen, Funktionen von Mann und Frau. Das Thema ist sehr, sehr groß und jetzt ist, die Schwierigkeit ist, das Richtige jetzt herauszunehmen. Ich bitte, dass Sie auch beten während des Abends, dass der Herr uns recht leitet. Aber zuallererst möchte ich doch auf zwei Fragen eingehen, die hier gestellt wurden. Die eine Frage war aus 1. Mose 3, Vers 16. Ah, hier. 1. Mose 3, Vers 16. Was ist mit dem Verlangen gemeint? Wir lesen den Text. Es geht hier um Gottes Worte zur Frau nach dem Sündenfall. Zu der Frau sagte er: Mehren werde ich deine Beschwernis und deine Schwangerschaft. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein, und er wird über dich Herr sein. Nun wissen wir, dass Gott ja von der Schöpfung her schon das vor dem Sündenfall so angeordnet hat, dass Adam das Haupt sein sollte und Eva seine Hilfe. Lesen wir in Kapitel 2, dass Eva die Hilfe, ich will dir eine Hilfe schaffen, eine Hilfe machen. Und von daher war die Schöpfungsordnung schon lange vor dem Sündenfall gegeben. Also die Tatsache, dass der Mann der Herr der Ehefrau ist, ist nicht etwas, was nach dem Sündenfall entstand, sondern vor dem Sündenfall. Hier geht es darum, dass der Herr zu Eva sagt, dass sie mit Schmerzen Kinder gebären wird. Und dass die Beschwernis der Schwangerschaft, es wird schwer sein, die Schwangerschaft. Und dass nach ihrem Mann ihr Verlangen sein wird. Also gerade der Mann, den sie liebt, nachdem sie Verlangen hat, gerade der Mann wird ihr Kinder geben, und gerade die Schwangerschaft und die Geburt wird schmerzhaft sein. Es ist also wie ein Zwiespalt. Einerseits Verlangen nach dem Mann, und dann Schmerzen bei der Geburt des Kindes. Es geht hier, manche Ausleger meinten, das sei das Verlangen, das würde bedeuten, über deinem Manne wird dein Verlangen sein. Aber das steht nicht im Text, sondern nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Und dann gibt es manche Ausleger, die sagen, ja, aber in 1. Mose 4, Vers 5, da heißt es doch auch, da ist doch auch von dem gleichen Verlangen, das gleiche Wort die Rede, da heißt es, dein Verlangen, ich muss gerade schauen, 1. Mose 4, Vers 5, nicht ganz, Vers 7 ist es. Ich lese ab Vers 6. Jahwe sagte zu Kain: Warum bist du entbrannt und warum hat dein Angesicht sich gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohl tust? Und wenn du nicht wohl tust, ist die Sünde wie ein Lauernder vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein. Du sollst aber über ihn herrschen, also über den Lauernden, das heißt über die Sünde. Wie ein lauernder Löwe oder so wird hier die Sünde beschrieben, wie ein lauerndes Tier vor der Tür. Und das Verlangen dieses Tieres, sprich das Verlangen der Sünde, sein. Du aber sollst über sie herrschen, über die Sünde oder über den lauernden, das lauernde Wesen. Ja, das ist hier ein Bild in Bildersprache gesprochen. Ja. Also wir können ruhig übersetzen, nach dir wird ihr Verlangen sein und du sollst aber über sie herrschen, über die Sünde. Da ist es eindeutig ein Verlangen nach dir, um dich dann zu in seine Klauen zu bekommen. Ja. Also hier, aber wir müssen Acht geben, das Wort selber heißt nur Verlangen nach, dein Verlangen wird nach dir sein. Exakt gleich wie in Kapitel 3, Vers 16. Das Verlangen wird nach deinem Manne sein. Hier ist das Verlangen der Sünde nach dem Kain. Es geht um dieselbe Sache, nur das Thema ist ein anderes. Da ist es das Verlangen, die Sünde hat das Verlangen, ihn zu Fall zu bringen. Und hier, die Frau hat das Verlangen nach dem Manne, dass sie einen Mann hat, beziehungsweise dass sie bei ihm ist. Ja. Und jetzt haben aber manche Ausleger meinten, das geht hier, das ist, wenn es in Kapitel 4 negativ ist, das Verlangen, dann muss es in Kapitel 3 auch negativ sein. Stimmt nicht, muss es nicht. Das ist reiner, das Wort selber, Verlangen haben nach jemanden, ist einmal neutral. Ob das positiv ist oder negativ, das entscheidet der Zusammenhang. Und der Zusammenhang in Kapitel 4 ist klar, das ist negativ. Und der Zusammenhang in Kapitel 3 ist positiv. Also hier geht es nicht darum, dass die Frau, dass eine Folge des Sündenfalles es wäre, dass die Frau Verlangen hätte, über den Mann zu herrschen. Das steht ja gar nicht im Text. Hier steht nicht im Text, nach deinem Manne wird dein Verlangen sein, um über ihn zu herrschen. Das sagt der Text nicht. Das heißt, man darf nicht etwas in den Text hineinlesen. Es geht lediglich um die Sehnsucht der Frau nach dem Mann. Also der Satz ist hier nicht als eine Folge oder als eine Strafe für die Sünde gemeint. So mancher hätte das hier hinein gelesen. Von Herrschaftssucht der Frau spricht dieser Vers nicht. Ja. Außerdem, wenn das eine Strafe gewesen wäre, dann müsste sie sich ja in die Strafe einwilligen, müsste sie sagen, ja, okay, dann ist das halt so. Das heißt, dann müsste die Eva sagen, okay, ich hab halt das Verlangen, den Adam zu beherrschen. Das ist halt so, das ist wegen Sündenfall. Oh nein, eine Frau darf nicht das Verlangen haben, einen Mann zu beherrschen, das wird verboten, ja. Es ist nicht Folge des Sündenfalls, sondern es ist eine Sünde. Also von daher passt das ohnehin nicht. Weder der Zusammenhang noch auch dieser Gedanke, noch das Wort selber sagt es und auch nicht der Gedanke, dass das eine Folge des Sündenfalls sein sollte. Die Folge des Sündenfalls sind die Schmerzen, nicht das Herrschen wollen. Dass jede Frau herrschen will, stimmt übrigens auch gar nicht mit den Tatsachen überein. Es gibt viele Frauen, die nicht herrschen wollen. Ja, also, mir kommt es ein bisschen böse vor, wenn man das jetzt hier hineinlesen wollte in den Text. Die nächste Frage war, die Unterordnung der Frau ist in der Bibel größtenteils auf die Ehe oder die Gemeinde bezogen. Wie verhalte ich mich als Frau richtig in der Gesellschaft? Sind Frauen in Führungspositionen biblisch? Wie sieht die Rolle als Single-Frau oder als Single-Mann in der Gemeinde oder in der Gesellschaft aus? Das ist also eine größere Frage hier, eine nicht einfache Frage. Man muss Acht geben, es gibt in der Bibel schon auch Frauen in Führungspositionen. Sie kennen die Deborah, die war eine Führerin in Israel. Natürlich wäre Barak derjenige gewesen, der das Volk führen sollte, aber er wollte nicht ohne Deborah. Deborah hatte aber eindeutig eine Führungsrolle. Sie hat nicht gepredigt, sie hat auch nicht öffentlich gesprochen. Sie war unter der Palme, unter Deborah-Palme und die Leute kamen zu ihr, um sich recht sprechen zu lassen, ja, aber nicht gepredigt. Ja, also das darf man nicht falsch verstehen. Dann gab es im Alten Testament zum Beispiel die Prophetin Hulda zur Zeit von Hiskia und Jesaja. Die Prophetin wohnte irgendwo in Jerusalem. Sie war keine Predigerin. Nein, sie war eine Prophetin. Sie war zu Hause. Und als der Jesaja oder Hiskia etwas wollten von ihr, musste man sie zu Hause besuchen. Ja, man musste zu ihr kommen. Sie hatte also nicht einen Thron inne oder auch nicht einen Lehrstuhl in Israel oder sonst etwas. Nein. Das Einzige, was war, sie war von Gott begabt als Prophetin. Und das gibt es ja im Neuen Testament auch, dass Frauen begabt sind als Prophetinnen. Wobei man Acht geben muss, dass das Wort Prophetin ist im Neuen Testament im eingeschränkten Sinne gebraucht, denn es geht hier um das prophetische Reden. Prophetisches Reden ist etwas, wenn Gott jemandem was aufs Herz legt oder ein Licht gibt in irgendeiner Sache. Da muss man aber immer noch prüfen. Prophetisch reden im Neuen Testament hat nichts zu tun mit den Propheten des Alten Testaments. Dass die Propheten im Alten Testament sagten, so spricht der Herr. Und dann war das Wort Gottes. Der Prophet im Neuen Testament, in der Gemeinde in Korinth zum Beispiel, ihr könnt alle weissagen, ihr könnt alle prophetisch reden, sagt er. Aber alle müssen prüfen. Das kann man nicht aufstehen und sagen, so spricht der Herr. Sie können höchstens sagen, so spricht der Herr, wenn Sie dann was zitieren aus der Bibel. Dann dürfen Sie sagen, so spricht der Herr, und dann lesen Sie. Aber nicht, ich habe ein Anliegen und das, was ich jetzt sage, das spricht der Herr. Niemals. Weder Mann noch Frau können so reden. Der Prediger kann nicht sagen, was ich jetzt sage, ist Gottes Wort. Er kann es aber dann sagen, wenn er es vorliest. Das, was ich jetzt lese, ist Gottes Wort. Diesen Unterschied muss man unbedingt setzen, wenn man das Neue Testament 1. Korinther 14 liest. Es gibt zwei Arten von Propheten im Neuen Testament. Paulus war ein Prophet wie im Alten Testament, ein Schriftprophet. Und er sagt, er kennet, dass auch ich den Geist Gottes habe. 1. Korinther 14 am Ende. Das heißt, wenn Paulus etwas spricht in der Bibel und selbst wenn er seine eigene Meinung kundgibt, ist es immer Gottes Wort. Wenn Paulus in 1. Korinther 7 sagt, jetzt gebe ich meine Meinung, ich habe kein Wort vom Herrn, dann ist das, was die Meinung, die Paulus sagt, Gottes Wort. Er sagt, ich habe kein Wort des Herrn, wo ich mich berufen kann, was der Herr Jesus damals in Israel, in den Straßen Israels gepredigt hat. Habe ich kein Wort. Aber ich bin einer, der von Gott als zuverlässig erfunden wurde, treu zu sein und dem er das Wort Gottes anvertraut hat. Und Paulus hat im Auftrag des Heiligen Geistes uns Gottes Wort überliefert. Die Schriften, die Paulus geschrieben hat, sind alle 100% Gottes Wort. Wenn Sie den Korintherbrief lesen, müssen Sie wissen, alles, was im Korintherbrief steht, ist Gottes Wort. Sie können nicht sagen, alles außer Kapitel 7. Nein, inklusive Kapitel 7. Alles ist Gottes Wort. Auch wo Paulus sagt, nach meiner Meinung, dann ist die Meinung des Paulus Gottes Meinung. Weil hier spricht einer im Auftrag Gottes und einer, der jahrelang von Gott geprägt wurde. Und Gott hat diesen Mann verwendet als ein Fundament, einer neben den anderen 12, als Fundament für die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist aufgebaut auf dem Fundament derer, die Apostel und Propheten sind. Und Paulus war Apostel und Prophet. Petrus war Apostel und Prophet. Prophet im Sinne von dem, dass sie Gottes Wort weitergegeben haben. Und zwar 100% Gottes Wort. Wenn aber jetzt irgendein Korinther aufsteht und predigt, weil der Herr ihm etwas auf das Herz gelegt hat, dann müssen die anderen Korinther prüfen. Und es kann sogar sein, dass ein anderer Korinther auch etwas aufs Herz gelegt bekommt, was ihm wichtig wird. Und er meint, er müsse jetzt sprechen. Dann sagt Paulus, dann muss der Erste schweigen, aufhören und den anderen reden lassen, weil hier vielleicht eine wichtige Ergänzung ist. Prüfen muss die Gemeinde aber immer. Das heißt, wenn mehrere Brüder predigen, der eine ergänzt den anderen, beide müssen geprüft werden. Das heißt, der Inhalt dessen, was gepredigt wird, muss immer geprüft werden. Woran? An der Bibel. Stimmt das mit der Bibel überein? Und es ist auch das Anliegen des Predigers hoffentlich, dass er das weitergibt, was die Bibel sagt. Ja? Nicht einfach nur irgendeine Meinung. Von daher also, das muss man unterscheiden. Verschiedenes prophetisches Reden. Und wenn jetzt die Prophetin Hulda eine Prophetin war, dann heißt das, dass Gott sie gebraucht hat und Gott hat durch sie gesprochen. Aber das heißt nicht, dass sie eine Predigerin war im Alten Testament. Deborah war auch keine Predigerin. Das heißt, es gibt Frauen, die haben eine Führungsposition inne gehabt in einem gewissen Rahmen. Bei Deborah war das ein großer Rahmen, denn sie hat immerhin Recht gesprochen. Das heißt, die Israeliten sind zu ihr gekommen und haben Gerechtsprechung verlangt. Ja? Und sie hat dann Rat gegeben oder gerichtet. Aber bei Hulda war es nur privat eine Prophetin, die der Herr dann und wann gebraucht hat, dass sie Gottes Wort weitergab. Es ist uns übrigens nichts überliefert von Hulda, außer dieses kurze Gespräch mit Jesaja und Hiskia. Aber ansonsten nichts. Also wir haben kein Wort von Hulda, kein Buch und kein Bibelbuch von der Hulda. Von daher ist sie also nicht, auch da schon nicht eine fundamentlegende Prophetin gewesen. Alle, die in der Bibel geschrieben haben, zum Beispiel Mose und die Propheten, Jesaja und so weiter, das ist fundamentlegendes Wort Gottes. Das galt in Israel als Wort Gottes und es gilt bis zum heutigen Tag als reines Wort Gottes. Also zurück zur Frage. Es ist also möglich, dass Frauen in einem gewissen begrenzten Sinne eine Führungsposition haben. Das ist eine Sache der Führung Gottes. Das gibt es auch heute, dass man in der Gesellschaft eine Führungsposition hat oder in der Gemeinde. Zum Beispiel gibt es Schwestern, die haben einen Dienst an anderen Schwestern. Das finden wir in 1. Timotheus Kapitel 5. Gab es einen speziellen Witwendienst. Da gab es ganz vorgeschriebene Regeln, die Schwester muss über 60 Jahre alt sein, sie muss ein vorbildhaftes Leben geführt haben, sie dürfte nur einmal verheiratet sein, das heißt, nach dem Tod ihres Mannes ist sie unverheiratet geblieben und wenn sie dann älter geworden ist und sich durchgeschlagen hat durchs Leben und gebetet hat und treu war, dann konnte sie in einen Witwendienst eintreten in der Gemeinde dort in Ephesus und hatte dann eine gewisse Führungsrolle, nicht über alle Männer und über alle in der Gemeinde, aber sie hatte einen Dienst für die Witwen, möglicherweise auch einen Lehrdienst für die jüngeren Frauen. Ältere Frauen waren sowieso gefragt, die hatten viel Weisheit, haben viel gelernt und Paulus setzt voraus, dass wenn man älter wird an Jahren, dann wird man auch reifer in Christus. Und jedenfalls solche Frauen sind dann aufgefordert zu dienen, haben also in gewisser Maßen eine Führungsposition. Aber in ihrem Rahmen. Es gibt nie in der Gemeinde Schwestern, die die Einleitung machen zum Gottesdienst oder das lesen wir nicht. Ja? Oder dass es Predigerinnen gibt oder Ältestinnen oder Apostolinnen. Das gibt es nicht. Ja? Sagen Sie, aber was ist dann mit Römer Kapitel 16, Vers 7? Nun, Römer Kapitel 16, Vers 7 ist gar nicht sicher, dass das eine Frau gemeint ist. Das könnte durchaus ein Mann sein. Junias, Römer 16. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitkriegsgefangenen. Sie sind solche, die sich auszeichnen unter den Aposteln und waren vor mir in Christus. Sie waren Mitgefangene, Andronikus und Junias, zusammen mit Paulus im Gefängnis. Nun, wir wissen nicht, ob die Römer Frauengefängnisse und Männergefängnisse hatten, aber es ist schwer vorstellbar, dass Andronikus ein Mann sei, Junias eine Frau und Paulus ein Mann, dass die alle zu dritt im Gefängnis sind. Das ist, muss man vorsichtig sein. Der Name Junias war sowohl ein männlicher oder Junia war ein weiblicher Name. Im Griechischen ist beides möglich, Junias oder Junia. Weil das hier steht nämlich der Akkusativ, die Akkusativform, das heißt Junian. Und Junian kann der vierte Fall von Junias sein oder der vierte Fall von Junia. Also 50-50%, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Aber wenn er sagt, die sich auszeichnen unter den Aposteln, wenn er meint, sie gehören zu den Aposteln und unter denen zeichnen sie sich aus, dann muss es ein Mann sein. Es gab nämlich keine weiblichen Apostel. In der ganzen Bibel nicht, ja. Außerdem ist es gar nicht sicher, dass gemeint ist, die sich auszeichnen unter den Aposteln, dass dieser Junias oder Junia ein Apostel sei, sondern unter den Aposteln bekommt er eine Auszeichnung. Das heißt, die Aposteln legen von ihm ein gutes Zeugnis ab. Das könnte so zu verstehen sein, oder es könnte zu verstehen sein, unter denen die Apostel sind, ist er einer, der sich auszeichnet. Apostel im Sinne von Missionar übrigens, nicht im Sinne von die 12 Apostel. Also das heißt, wir müssen hier zugeben, die Stelle ist nicht eine Stelle, die beweist, dass eine Frau ein weiblicher Apostel war. Das muss man zugeben. Das wäre die einzige Stelle in der ganzen Bibel und das ist schon sehr verdächtig. Oder? Und dann müsste Paulus mit einer Frau gefangen gewesen sein, dann müsste das Auszeichnen unter den Aposteln meinen, dass sie auch ein Apostel gewesen wäre und dann wäre das der einzige Fall. Aber das darf man nicht, denn die Bibel lehrt uns, in der ganzen Bibel wird uns gelehrt, dass es keine weibliche Apostel gab. Das ist ja, übrigens, die Frage gibt es erst seit der Emanzipationsbewegung. Früher war das keine Frage. Das zeigt ja auch, dass das Bibelauslegen oder Bibeldeuten ist oft abhängig von dem, was die Menschen heutzutage für Weltanschauung haben. Wenn die Menschen geprägt sind von Emanzipation, dann lesen sie sich in die Bibel alle Sachen hinein, die ihrer Weltanschauung entsprechen und wollen, dass die Bibel Emanzipation lehrt. Ja? Lehrt sie aber nicht. Ja? Also das ist das Gleiche ja mit 1. Korinther 11. Das ist ganz typisch, vielleicht haben wir Zeit, dass wir noch darauf eingehen, aber ich weiß nicht. Aber jedenfalls, das ist heutzutage, man wird so stark beeinflusst von dem gesellschaftlichen Stand und von gesellschaftlichen Meinung, dass auch die Christen beginnen, von der gleichen Seite her zu denken wie die Welt und dann suchen sie, solche Bibelstellen zu biegen. Ja, soweit. Nochmals zur Frage zurück, wie ist es jetzt mit Frauen in Führungspositionen, wenn der Herr das so führen sollte, dass man in irgendeinem begrenzten Rahmen in der Firma eine Führungsposition einnehmen soll? Nun, das ist dann die Firma. Ja, dann kann es gut durchaus möglich sein, dass der Herr eine Frau gebrauchen kann. Übrigens, es gibt eine Frau, die hat die Fluggesellschaft Intersky gegründet, eine hochbegabte Frau, die ist nicht gläubig. Aber es ist interessant, dass diese Frau hat gesagt, wenn man eine Fluggesellschaft gründet, dann steht man als Frau ziemlich alleine, denn das ist eine Männerdomäne, das sind die Männer. Und da sagt sie, aber ich wollte nicht als emanzipiert gelten, als ob ich ein Mann sei, dann habe ich mich betont, fraulich gekleidet. Und alle haben es akzeptiert, dass ich eine Frau bin. Interessant, eine Weltfrau, die genau weiß, es gibt Frauenkleider und es gibt Männerkleider und ich kann mich fraulich kleiden und das wird Auswirkungen haben auf die Umgebung. Nur das zum Thema Rolle der Frau, ja, in Bezug auf Kleidung. Heute ja sehr umstrittenes Thema. Wenn Gott ihnen Einfluss gibt, gut, in der Firma oder sonst wo, wenn sie selber Karriere machen wollen und das erreichen wollen, nein, dann nicht. Wenn es um eine Stellung in der Politik oder in der Firma oder in der Gesellschaft geht, die einer Frau nicht entspricht, dann nein. Wenn es aber darum geht, dass man das gut vereinbaren könnte als Christ mit gutem Gewissen, dann warum nicht? Es muss also jeder selber hier entscheiden und vor dem Herrn stehen und vor allem bitten um Klarheit. Wir können da nicht von der Bibel her sagen, es ist verboten. Das soweit. Ja, und dann, wie ist es dann in der Gemeinde? Nun, in der Gemeinde, wie gesagt, gibt es den Witwendienst, gibt es auch Dienste, was Kinder betrifft. Also auch da gibt es verantwortungsvolle Dienste. Eine Schwester kann sich einen guten Ruf erwerben. Zum Beispiel die Schwester in Phoebe aus Kenchrea, die war eine Dienerin Christi, steht dort. Und sie hat einen guten Ruf und Paulus legt ein gutes Wort für sie ein, dass die Geschwister in Rom sie aufnehmen. Soweit. Jetzt, wir hatten gestern einige, vielleicht sollte ich doch kurz eine Wiederholung geben. Ich habe hier noch eine Folie, die ich Ihnen zeigen könnte. Wir hatten gestern gesagt, Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, hatten wir vorgelesen, 1. Timotheus 2,13. Und Adam wurde nicht betrogen, aber die Frau wurde betrogen. Das zeigt, dass die Frau darauf angelegt ist, geführt zu werden. Und sie möchte vom Mann geführt werden. Das ist biblische Bestimmung und biblische Funktion der Frau. In 2. Korinther 11, Vers 3 hatten wir gelesen, der Mann ist das Haupt der Frau, und auch in Epheser 5, Vers 23. Die Frau ist also, sie muss also geschützt werden, sie muss auch versorgt werden. Wenn sie keinen Ehemann hat, dann hat sie einen Vater, und wenn sie keinen Vater mehr hat, nun, dann ist sie schon alt genug, aber dennoch ist sie vom Wesen her ein Wesen, das geschützt werden muss. Also auch Frauen, die selbstständig sind, sind dennoch auf ein gewisses gelenkt werden angewiesen. Der Herr kann sie lenken, aber es können auch Brüder einer Frau helfen, auch wenn sie ledig ist, kann man einer Frau helfen und sagen, ich bedenke, es ist hier und hier die Richtung zu gehen. Eine Frau darf also sehr wohl an Brüdern sich wenden, zum Beispiel an die Ältesten der Gemeinde, und um Rat bitten. Drittens, weil das so ist, darum sollen die Männer beten und sprechen, das hatten wir gestern gelesen, und die Frauen sich mit Zurückhaltung schmücken, durch gute Werke, in der Stille lernen, nicht lehren, nicht über den Mann bestimmen, sondern in der Stille sein, hatten wir gelesen gestern. Zu dem Thema 1. Korinther 11, da hatten wir auch gelesen, die Reihe ist, Gott ist das Haupt von Christus, Christus ist das Haupt des Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau. Also wir haben hier drei Häupter, die Frau selber ist nicht Haupt. Das heißt nicht, sie hat kein Haupt, sondern sie ist nicht Haupt. Und weil sie nicht Haupt ist, handelt sie entsprechend. Der Mann, der ist Haupt. Deshalb, Mann, zeig dein Haupt, verstecke es nicht. In 1. Korinther 11 geht es ja übrigens um das Thema Haupt zeigen oder nicht zeigen. Sie kennen die Stelle, 1. Korinther 11, soll man das Haupt zeigen oder nicht zeigen? Nun, der Mann soll das Haupt zeigen, weil er Haupt ist. Die Frau, wenn sie spricht für Christus im Gebet oder zu Christus, zu Gott, dann soll sie das Haupt nicht zeigen. Das macht sie symbolisch durch eine Kopfbedeckung. Vielleicht sollten wir doch kurz diese Stellen uns anschauen. Ich möchte jetzt nicht mich da verlieren, aber 1. Korinther 11 gibt Paulus die Anordnung, dass dann, wenn es um das Reden geht, dann sollten Frauen und Männer etwas, eine symbolische Handlung vornehmen. Und zwar der Mann soll, wenn er betet, soll den Hut oder Kappe oder was auch immer abnehmen. Gemeint ist natürlich, betet im Rahmen einer Gruppe. Es geht nicht um das persönliche Gebet. Das Thema, 1. Korinther 11, wenn Sie schauen, das Thema ist lautes Sprechen, hörbares Sprechen. Das ist das Thema. Hörbares Sprechen. Die Engel, Vers 10, deswegen soll die Frau Vollmacht auf dem Haupt haben, wegen der Engel. Die Engel sind schon in 1. Korinther 4 vorgekommen. Da heißt es, wir sind ein Schauspiel geworden für Menschen und für Engel. 1. Korinther 4, ich glaube Vers 10. Und hier an dieser Stelle, 1. Korinther 4, Vers 9 war das. Hier an dieser Stelle sehen wir auch, dass die Engel also interessiert sind an dem, was vor sich geht in Gottes Gemeinde, wenn sie zusammenkommt. Hier ist nicht gemeint die große Gemeinde, wenn alle zusammenkommen, wohl nicht, aber Paulus redet hier allgemein, aber es muss irgendein Zusammenkommen sein. Es muss hier er spricht hier von Beten und Weissagen. Nun, Beten und Weissagen, laut Beten und laut Weissagen tut man dann, vor allem Weissagen tut man dann, wenn andere zuhören. Man stellt sich nicht im stillen Kämmerlein auf und tut Weissagen. Das macht man nicht. Also das ist irgendein Rahmen ist gegeben, wo die Frau hat was auf dem Herzen, gibt es weiter oder hat ein Licht in einer Sache, wo es meint, es könnte eine Hilfe sein, gibt es weiter. Und er sagt, wenn jetzt eine Frau also spricht, in einem gewissen öffentlichen Rahmen, also nicht im privaten Kämmerlein, wo niemand da ist, sondern wo Christen zusammenkommen, irgendwo, ja, wenn da die Frau spricht, dann sollte sie aber zeigen, dass sie, obwohl sie spricht, kein Haupt ist. Deshalb verdeckt sie das Haupt. Sie sagt, ich spreche, aber ich bin nicht Haupt. Ich unterordne mich meinem Ehemann oder überhaupt dem Mann. Ich unterordne mich in die Schöpfungsrolle und spreche. Dann sehen die Engel, in der Gemeinde des Herrn wird Gottes Schöpfungsordnung geachtet. Die Frau hat also ein Vorrecht, das zu zeigen, nämlich der unsichtbaren Welt. Die Engel können nicht ins Herz hineinschauen, ob die Frau sich unterordnet. Die Engel können aber auf den Kopf schauen. Ja? Die Bibel steht, Gott ist der einzige Herzenskenner. 1. Könige 8, Vers 39. Du allein bist der, der die Herzen der Menschen kennt. Du allein, Gott allein kennt die Herzen der Menschen, nicht die Engel. Und hier ist es auch also ganz klar, es geht um eine Handlung, wo die Engel sehen, die Frau in diesem Rahmen, sie handelt zwar, wie wenn sie ein Mann wäre, sie spricht, aber sie bedeckt sich. In der großen Versammlung oder öffentlich darf sie ohnehin nicht lehren und nicht weissagen. Die Frau soll schweigen in der Gemeinde, steht in 1. Korinther 14, Vers 34. Da kann sie sowieso nicht reden, wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt. Aber im kleinen Kreis könnte sie sprechen. Und gerade da zeigt sie es aber auch ganz bewusst und sie bedeckt sich das Haupt. Ob sie jetzt das Haupt immer runter, das Kopftuch runter tut und wieder rauf tut, runter tut, rauf tut, oder ob sie ständig oben lässt, ich weiß nicht, wie die Frauen das getan haben, wie Paulus das verstanden hat. Das sagt der Text nicht. Manche meinen, es ist doch sinnvoll, dass sie es einfach aufgesetzt hat, weil sie selber noch nicht wusste, werde ich heute beten oder nicht. Und dann hat sie gebetet und dann hatte sie schon oben. Also das ist auch logisch. Aber der Text gibt das jetzt nicht klar her. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, es wird Gottes Schöpfungsordnung aufrechterhalten durch ein Symbol. Und der Mann übrigens auch. Wenn mein Sohn betet, dann sage ich, wir beten jetzt, mein Sohn, und du nimmst die Kappe jetzt runter. Das kann ja öfter sein, wir sind wandern oder Kinder haben oft eine Kappe auf, sage ich, wir beten und die Kappe kommt runter. Dann weiß dann lernt der Junge, beim Beten muss ich die Kappe runter tun. Das lernt er. Später geht ihm das in Fleisch und Blut über. Ja. Und auf diese Weise ist vielleicht auch gut, wenn Frauen das von klein auf schon lernen, jetzt wird gebetet, gut. Oder wenn sie dann selber betet, dann sowieso, dann bedecke ich mein Haupt. Und da kann man erklären, das ist wegen den Engeln. Die Engel, das ist eine Symbolik, die wir auf uns nehmen. Ich denke, das darf natürlich alles nicht überbetont werden und da darf man nicht auf anderen herumreiten. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Symbolik und den Engeln wird hier etwas kundgetan, wird etwas gepredigt. Vers 11, doch im Herrn ist weder der Mann ohne die Frau etwas, noch die Frau ohne den Mann. Denn ebenso wie die Frau vom Manne ist, so ist auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Aber in Christus, sagt er, sind alle gleichwertig. Da gibt es keinen, der über den anderen steht, denn sie sind ja sowieso voneinander abhängig, schon von der Schöpfung her. Die Frau kam aus der Rippe Adams und jeder Mann kommt aus einer Frau, wird von einer Frau geboren, mit Ausnahme von Adam. Insofern sind sie also voneinander abhängig. So ist also auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Vers 13, Paulus sagt dann, nachdem er alles erklärt hat, plädiert er an das gesunde Urteilsvermögen der Christen von Korinth und sagt, urteilt bei euch selber. Geziemt es sich, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? In Korinth hat man nämlich angefangen, unbedeckt zu Gott zu beten, also in der Versammlung, oder? Unbedeckt zu beten. Und jetzt sagt Paulus, jetzt habe ich es euch erklärt und jetzt bitteschön frage ich euch noch einmal, geziemt es sich für eine Frau, unbedeckt zu beten? In Vers 16 sagt er, wenn jemand streiten will, der soll wissen, wir haben eine solche Gewohnheit, wie ihr in Korinth begonnen habt. Wir haben eine solche Gewohnheit nicht und die anderen Gemeinden haben sie auch nicht. Wollt ihr die einzige Gemeinde sein, die das so tun? Urteilt bei euch selbst. Ja? Ist das geziemend? Das ist nicht geziemend, wenn also eine Frau unbedeckt zu Gott betet, in den Augen von Apostel Paulus, der hier in Inspiration des Heiligen Geistes spricht. Ja? Es geht um Darstellung der Schöpfungsordnung, es geht um die Engel, nicht mehr. Nicht mehr. Da muss man immer wieder dran denken. Es geht um die Schöpfungsordnung, die Unterordnung wird einfach symbolisch dargestellt. Nur darum geht es. Vers 14, oder lehrt euch nicht die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Unehre für ihn ist, aber wenn eine Frau langes Haar trägt, es eine Herrlichkeit für sie ist, weil das lange Haar ihr als eine umhüllende Bekleidung gegeben ist. Also hier kommt ein Zusatzargument von Paulus. Er sagt, schaut, ist es denn, lehrt euch die Natur selber doch nicht auch dasselbe? Hier wohl eine innere Natur. Ich weiß es nicht genau, meint er die Natur, die äußere Natur, mir scheint eher die innere Natur. Der Mensch, der Mann weiß, wenn er langes Haar trägt, ist es eine Unehre für ihn. Das weiß er schon von jeher. Die Nazireer, die haben langes Haar sich wachsen lassen. Als Unehre für die Zeit ihres Gelübdes haben sie eine Unehre auf sich genommen, haben sich das Haar lang wachsen lassen, bis sie das Gelübde erfüllt hatten. Und wenn sie das Gelübde erfüllt hatten, dann durften sie sich wieder schneiden. Und gern haben sie sich natürlich wieder das Haar geschnitten dann. Manche sagen, ja, aber der Absalom, der hatte langes Haar. Ja, natürlich. Aber es ist nicht ein Vorbild gewesen. Oder wollen wir, dass der Absalom unser Vorbild ist? Der war in einigen Punkten kein Vorbild. Ansonsten war es klar, dass der Mann trägt kurzes Haar, die Frau trägt langes Haar. Das ist eine Ehre für sie. Das heißt, Gott will, dass sie geehrt wird. Gott will nicht, dass die Frau verunehrt wird. In der Schweiz schneiden sich die Frauen die Haare so kurz, kürzer als die Männer. Also ich staune, wie viele Schweizer Frauen mit ganz kurzen, geschorenen Haaren herumlaufen und sich nicht mal schämen. Heutzutage würde sich eine Frau, oder damals würde sich eine Frau sehr, sehr geschämt haben, mit kurzen Haaren herumzulaufen. Ja. Aber man schämt sich heute nicht mehr. Man schämt sich überhaupt für viele Dinge nicht mehr. Das heißt, dass das rechte Schamempfinden für das, was ich gehört und was ich nicht gehört, ist heutzutage an vielen Orten kaputt gegangen. Und wir müssen wieder neu anfangen, wie steht es eigentlich geschrieben? In Hesekiel 44, ich glaube, es ist der Vers 20, da steht, dass die Priester sollen weder das Haar kahl scheren, noch das Haar frei wachsen lassen, sondern sie sollen es schneiden. Das heißt, zwei Sachen durften sie nicht, die Priester. Langes Haar nicht und keine Glatze. Na, wenn ein Priester die Haare ausgegangen sind, hat es ja nicht geschoren. Der ist natürlich aus dem Schneider, wie wir sagen. Aber Elia ja auch, oder? Elia war ein Prophet, hatte Kahlkopf. Ja. Aber es geht hier um den Priester, der sich einfach eine Glatze schert. Nein, nicht. Heute ist ja das Mode geworden, wie das Männer sich Glatzen scheren. Ja. Andere, die hätten gerne Haare und bekommen eine Glatze. Ja. Also, das sehen wir, das sind... Man sagt, ja, ist denn das so wichtig? Muss man überhaupt darüber predigen? Das sind ja Äußerlichkeiten. Ja, klar sind es Äußerlichkeiten. Aber Gott ist ein Gott der Innerlichkeiten und ein Gott der Äußerlichkeiten. Wir alle ziehen uns an. Sagen, ist das wichtig, dass man sich anzieht? Ja, es ist wichtig. Gott will, dass der Mensch sich anzieht. Ja, aber es ist doch eine Äußerlichkeit. Ja, es ist eine Äußerlichkeit. Aber Gott denkt sich was dabei, wenn er sagt, die Menschen sollen sich bekleiden. Ja. Das heißt sehr wohl, dass wir also auch in diesen Fragen immer wieder uns ausrichten, was steht eigentlich geschrieben. Gut, ich denke, wir haben genug über dieses Thema. Ich habe gestern dann noch, es ging dann gestern noch um, Moment, ich suche die richtige Folie. Um Mann und Frau grundsätzlich. Ich lese jetzt doch noch einiges vor. Der Mann ist das Haupt der Frau, hat mir Epheser 5 gelesen. Und von daher ist es wichtig, dass jeder Mann sich selber bewusst macht, ich bin geistlicher Führer und ich soll auch dementsprechend handeln. Geistlicher Führer, das heißt, ich muss schauen, dass ich in der Lage bin, nicht nur die religiösen Fragen meiner Frau zu beantworten, sondern auch meiner Kinder. Ich muss auch von der Bibel so weit in der Bibel zu Hause sein, dass ich die Familie belehren kann. Ich muss nicht Lehrer sein, aber ich muss die Bibel kennen. Ich muss schauen, dass ich meiner Familie eine Führung geben kann in Bezug auf Gottes Wort. Das heißt nicht, dass immer der Mann der intellektuell Begabtere sein muss als die Frau. Das ist oft gar nicht der Fall. Es hat überhaupt damit nichts damit zu tun. Aber es hat mit Verantwortung zu tun. Gott hat dem Mann Verantwortung gegeben und er muss sich bewusst machen, ich bin Führer in der Familie und ich muss schauen, was sagt Gott eigentlich. Er muss sich also für Gottes Wort interessieren. Der Mann muss auch interessiert sein an dem, was seine Frau bewegt. Was beschäftigt sie? Was beschäftigt ihre Gedanken? Nun, das ist nicht schwer. Frauen wollen gerne sprechen. Und dann braucht er nur zuhören. Aber er muss sich seine Zeit nehmen, zuzuhören. Kümmere dich um ihre Gebetsanliegen und so weiter. Lerne, die Initiative zu ergreifen. Lerne, für die anderen in der Familie zu denken und zu beten. Das ist wohl das Wichtigste. Der Mann in der Familie, da kann so manches Schwieriges auf einen zukommen, aber er kann immer beten. Er kann immer ins Gebet gehen und der Mann muss hier in diesem Punkt ein Vorbild sein in der Familie. Einer, der alles vor den Herrn bringt und dann kann der Herr auch Sachen wieder in Ordnung bringen, wo einiges durcheinander geraten ist. Der Mann darf fasten und beten, wenn große Schwierigkeiten da sind. Und der Herr wird gerne hören für den Mann, der zum Herrn fleht. Auch für den Sonntagmorgen, da gibt es Zeit zum Gebet. Da heißt es Gebetszeit. Da soll der Mann vorbereitet sein. Da soll der Mann innerlich vorbereitet sein, ja, ich möchte beten oder ich möchte ein Wort vorlesen, wenn die Gelegenheit dazu gegeben wird. Beten, dass er beten soll, steht in 1. Timotheus 2, Vers 8. Dass er Gottes Wort lesen soll, ist klar. Selber lesen, aber auch vorlesen. Für Timotheus heißt es, halte an mit Vorlesen. Und weitergeben, was der Herr einem aufs Herz gelegt hat. 1. Korinther 14, Vers 26. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas. Hat einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, eine Übersetzung, was es dort gegeben hat in Korinth. Heute gibt es in diesem Sinn das Zungenreden nicht mehr, ist ein anderes Thema. Die machen wir nach der Pause. Wir wollen jetzt hier an dieser Stelle eine Pause machen für 10 Minuten und dann fahren wir hier noch weiter. Vielleicht bete ich noch zum Abschluss von dem ersten Teil, wir stehen dazu auf. Vater, ich danke dir, dass du Ordnungen gegeben hast. Hilf uns, die Ordnungen ernst zu nehmen und nicht darüber zu rebellieren. Hilf mir, Herr, mich drunter zu beugen und auch nicht mehr draus zu machen, als was hier steht. Danke, Herr, dass du ein Gott der Ordnung bist und der Liebe, nicht ein Gott der Unordnung und des Unfriedens, sondern Gott des Friedens. Und wir beten, dass du uns weiter Gnade gibst heute Abend beim Nachdenken. Amen. Er soll interessiert sein an dem, was die Frau bewegt und was sie beschäftigt. Er soll auch lernen, die Initiative zu ergreifen. Er soll auch lernen, für die anderen in der Familie zu denken und zu beten. Das beinhaltet auch, dass er sich vorbereitet, wenn die Versammlung kommt. Dass er bereit ist zu sprechen. Oft so mancher Mann, der ist einfach zurückhaltend, denkt sich, ja, die anderen, die können das besser oder ich weiß nicht, was man sich denkt. Ich persönlich, ich habe ich habe einfach nie gebetet. Ich war so in einem Bibelkreis und ich konnte das einfach nicht. Ich konnte nicht beten, ich konnte nicht meine eigene Stimme hören. Das war für mich furchtbar. Ich war ein sehr, sehr scheues Kind. Und dann musste ich einfach lernen, zu beten. Und dann wurde es selbstverständlich. Es ist eine Sache der Übung. Die Frauen halten sich zurück und die Männer beten. Dann die Frau. Die Frau lernt es, einen stillen und sanften Geist zu entwickeln. Das hatten wir gestern, 1. Petrus 3, Vers 4 bis 5 und auch 1. Timotheus 2, Vers 11. Das stille Wesen, das so schön ist in den Augen Gottes. Die Frau lernt Zurückhaltung. Sie lernt dem Mann Gelegenheit zu geben, das Wort zu ergreifen, auch wenn es ihr schon längst auf der Lippe ist. Aber sie lernt es dem Manne, hier sich zurückzuhalten, dem Mann also vorzulassen. Und sie erinnert sich an ihre Aufgaben. Die erste Aufgabe der Ehefrau ist der Ehemann, dann erst die Kinder. An dieser Stelle möchte ich gerade einen Bibeltext lesen. 1. Timotheus Kapitel 5. 1. Timotheus 5. Ich habe ja schon gesagt, es geht hier um die Witwen. Ein ganzes Kapitel oder fast ein ganzes Kapitel lang über die Witwen und diesen Witwendienst. Und er sagt, da muss man schon ein gewisses Alter haben. Und dann ist die nächste Frage, ja, was sollen denn die jungen Witwen tun? Die jungen Witwen, Vers 11, 1. Timotheus 5, Vers 11, junge Witwen sollen nicht in diese Liste eingetragen werden, jüngere Witwe weise ab. Und denn wenn sie dem Christus zuwider übermütig oder mutwillig werden, dann wollen sie heiraten. Es geht hier um ein Gelübde. Die Witwen haben ein Gelübde abgelegt, dass sie dem Herrn dienen in diesem Dienst. Und er sagt, das sollen alte Witwen sein, nicht junge. Denn junge Witwen, wenn sie ein Gelübde ablegen, dem Herrn zu dienen und so zu bleiben, und dann kommt doch endlich der richtige zweite Ehemann daher, sie sind ja Witwe, sie darf ja noch mal heiraten. Jetzt kommt der zweite Ehemann, den sie sich noch wünscht, und dann denkt sie, ich will doch lieber heiraten. Dann würde sie vor der Gemeinde schlecht dastehen. Die Gemeinde könnte sich denken, aha, vorher tut sie da heilig geloben und so weiter, und dann kommt da ein Mann und dann heiratet sie. Das will er den Frauen ersparen, den jungen Witwen. Er sagt, jungen Witwen sollen einfach heiraten. Das ist das Normale. Also deshalb sagt er hier, Vers 14, es ist also mein Wille, dass die jüngeren Witwen heiraten. So realistisch, so Paulus steht in der Welt und er weiß, es ist besser, sie sollen nicht in den Witwendienst gehen und ein Gelübde ablegen, dass sie jetzt ledig bleiben wird oder verwitwet bleiben wird, bis sie stirbt und dem Herrn so dienen in diesem Dienst. Nein, sie sollen heiraten, sollen nicht in diesen Dienst eintreten. Und Kinder gebären. Übrigens, heiraten heißt auch Kinder gebären. Nicht jede Frau, die heiratet, kann Kinder gebären. Es gibt Frauen, die einfach keine Kinder bekommen. Aber wer sich entscheidet fürs Heiraten, entscheidet sich für Kinder. Das muss man heute sagen. Früher brauchte man das nicht sagen, aber heute ist das. Die Menschen denken so anders wie in der früheren Zeit der Bibel. Man denkt heute gerade umgekehrt, nur keine Kinder. Früher hat sich jede Frau sehnlichst gewünscht, Kinder zu haben, und zwar möglichst viele. Es war eine Ehre, ein großer Ruhm, Kinder zu haben, Kinder in die Welt zu setzen. Man sagt, ja, aber in die heutige Welt kann man ja keine Kinder mehr setzen, ist so furchtbar. Die Welt ist furchtbar, aber nicht unsere Familie, wenn wir dem Herrn dienen. Und die Kinder wachsen in der Familie auf und die dürfen wir beschützen. Kinder sind eine Gabe Gottes. Wissen Sie, wie das erste Kind, das geboren wurde, wie das geheißen hat in dieser Welt? Nicht Abel. Kain. Kain heißt Gewinn. Gewinn. Kinder sind ein Gewinn. Auch wenn sich kein schlecht entwickelt hat, aber trotzdem war es ein Gewinn, ein Kind zu haben. Kinder sind ein Gewinn. Das sollen wir nie vergessen. Es ist also mein Wille, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Gegner keinen Anlass zu schimpflicher Nachrede geben, denn schon sind etliche abgewichen dem Satan nach. Der Zusammenhang dort ist, dass etliche Witwen, die waren dann, die hatten nichts zu tun. Und wenn man nichts zu tun hat, dann geht man die Häuser hin und her und dann redet man dort und redet man dort und redet man dort und man redet immer wieder. Und dann kommt viel Tratsch heraus. Und das Paulus ist realistisch und sagt, nein, Witwen sollen heiraten. Früher gab es das nicht, dass eine Frau arbeiten konnte. Entweder betteln oder heiraten. Oder zum Vater zurück, wenn er noch lebt. Ja? Aber es gab keine Arbeit für Frauen. Und von daher, Paulus will, dass jüngere Witwen heiraten und Kinder gebären. Paulus weiß auch, dass es Jungfrauen gibt, die Jungfrauen bleiben sollen, um des Herrn willen, keine Frage. Es gibt ein ganzes Kapitel darüber in Kapitel 7, keine Frage. Aber hier spricht er ja von Witwen. Das ist ein bisschen Unterschied. Ja. Das heißt, das ganz normale, übliche ist, dass eine Frau, die verheiratet ist, auch Kinder hat. Und wenn sie Kinder hat, dann bleibt sie zu Hause. Dann steckt sie nicht die Kinder in die Kita und geht wieder arbeiten. Das ist ganz schlecht für die familiäre Entwicklung, Kinder so früh wegzugeben, überhaupt Kinder wegzugeben. Kinder gedeihen und blühen auf im Haushalt. Und Kinder, wissen Sie, Gott hat das so gemacht, dass Kinder verschiedenaltrig sind. Also normalerweise, man bekommt nicht Achtlinge, normalerweise nicht. Ja. Gott hat es gemacht, die Kinder haben verschiedenes Alter und jetzt sind zum Beispiel 7 Kinder da in der Familie und die erziehen sich gegenseitig. Und einer ist schon etwas klüger als der andere. Auf Österreichisch sagt man, die sind nicht alle gleich gescheit. Ja. Das heißt, gleich dumm, sagt man ja eigentlich dann, würde das heißen. Ja. Das heißt, es ist ganz schlecht, wenn Kinder ständig mit Gleichgescheiten zusammen sind. Dann ist niemand da, der den anderen sagen kann, hör auf damit, du Dummkopf. Ja, sagt der ältere Bruder zur jungen Schwester oder umgekehrt vielleicht auch. Ja. Aber verstehen Sie, das sind jetzt Menschen, die sind verschiedenen Alters, die ziehen sich gegenseitig. Familie ist von daher schon optimal. Und wenn viele Kinder da sind, wunderbar. Wenn aber jetzt alle Gleichaltrigen zusammen sind, die ganze Zeit, Stunden, tagelang, viele, viele Stunden auch in der Freizeit, immer die gleichaltrigen Kinder zusammen, dann wird das negativ sein für die familiäre Entwicklung. Und überhaupt für die Kinder kommen auf dumme Gedanken, ja, in dieser Art. Also das hat Gott so gesetzt. Wir sagen, ja, die Schule, die gibt es, na gut, wenn es Schule gibt, aber es gibt auch Freizeit. Und da muss nicht das Kind die ganze Freizeit mit den Gleichaltrigen zusammen sein, sondern soll in der Familie sein. Erinnere dich an deine Aufgaben, deinen Ehemann, eure Kinder, andere junge Frauen. Also, ja, das war jetzt nur der Gedanke zu den Kindern. Die Frau ist das Ideal, die ideale Lehrerin, die ideale Erzieherin zu Hause, der Mann kommt auch, aber der kann nicht die ganze Zeit zu Hause sein. Er trägt zwar die Verantwortung, die Hauptverantwortung, aber die meiste Zeit mit den Kindern verbringt die Frau. Und die Kinder gedeihen und blühen in Familien. Wir leben heute in einer Zeit, die geprägt ist vom neomarxistischen Denken. Und da heißt es, Kinder weg von zu Hause, Kinder unter die Macht des Staates. Deshalb Kindertagesstätten. Möglichst früh die Kinder weg von den Eltern, dann können wir sie beeinflussen. Vor kurzem, ich war jetzt in Bielefeld in der Gegend dort, hat mir ein Lehrer gesagt, der steht in der Lehrerausbildung, er hat gesagt, es ist haarsträubend, was wir Lehrer zu hören bekommen von unseren Universitätsprofessoren, was wir eigentlich den Kindern weitergeben sollten. Er sagt, es geht um Zerstörung der Familie. Es ist ganz klar, der Staat sagt, das Kind muss deshalb weg von der Mutter und vom Vater, damit es sich selber entscheiden kann und ja nicht beeinflusst wird. Ich sagte, was soll denn das? Und wer beeinflusst sie jetzt? Ja, wir, der Staat. Wir wollen es beeinflussen. Aber sie reden, tun sie nicht so. Reden tun sie, das Kind muss ja lernen, selber entscheiden. Als ob das Kind selber entscheiden könnte. Ich habe hier, wenn ich Ihnen das kurz zeigen darf, Ich habe hier mal eine Arbeit geschrieben, also eine Folie, einige Folien gemacht über die Ziele des Neomarxismus. Ich kann Ihnen das ganz kurz einfach zeigen hier. Der Neomarxismus ist eine eigene Philosophie, die seit dem Zweiten Weltkrieg sich in der Gesellschaft, wurde in der Gesellschaft in Deutschland vor allem eingeführt, ging aus von der Frankfurter Schule. Wer Lehrer ist, weiß, wovon ich spreche. Frankfurter Schule war von den Linken her die Philosophie, dass der neue deutsche Mensch erzogen werden sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte ein neuer Mensch entstehen. Und der neue Mensch ist ein Mensch, der genau nach der Philosophie des Neomarxismus denkt. Es geht hier um Sozialismus. Die Ziele sind Zerstörung der abendländischen Kultur, das heißt der christlichen Kultur. Man will ein Multikulti-Deutschland schaffen. Das ist erklärtes Ziel gewesen seit 1945 von jenen Philosophen. Zu tragen kam es dann in den 60er Jahren, da war dann die Kulturrevolution. Und jetzt geht es richtig los. Jetzt werden ganz viele Menschen anderer Kulturen nach Deutschland geliefert und gut versorgt, dass sie recht gut aufblühen, damit sie eine Multikulti-Gesellschaft schaffen. Und die christliche Gesellschaft muss ganz in den Hintergrund gedrängt werden. Da alles Kulturelle von ausländischen, anderen Kulturen muss gefördert werden. Das ist erklärtes Ziel. Alles Ausländische, Fremddeutsche muss gefördert werden. Alles Nichtchristliche muss gefördert werden. Alles Christliche muss unterdrückt werden. Und Sie können das beobachten, wenn wir mit offenen Augen in der Welt herumgehen und schauen, was geschieht, ist es genau diese Philosophie, die heute verwirklicht wird. Moslems bekommen alles. Christen wird möglichst zurückgehalten. Also das ist heute Programm. Wertewandel, man will, dass die Werte des christlichen Abendlandes sich wandeln. Das heißt, nicht mehr Werte der Bibel, nicht mehr absolute Wahrheit, sondern neue Werte. Alles ist erlaubt oder nicht alles ist erlaubt, alles ist möglich. So, alles ist möglich. Pluralismus heißt, alles ist wahr. Die muslimische Religion ist genauso wahr wie die christliche Religion. Das lernen die Kinder in den Grundschulen, wird ihnen das vermittelt. Also mein Sohn hat es bekommen, auch in der Schweiz. Dem wurde gesagt, das ist alles auf gleicher Stufe. Von der Lehrerin, da in der zweiten Klasse. Kultur war das Fach. Früher hatte man biblische Geschichte in der Schweiz. Biblische Geschichte wurde abgeschafft im Unterricht. Jetzt heißt es Fach Kultur. Also das heißt, die Bibel wird ersetzt durch Kultur. Und Kultur bedeutet alle Religionen. Und ganz bewusst den Kindern von Anfang an klar machen, keiner hat absolute Wahrheit. Gibt es nicht. Sondern alle haben einfach die Wahrheit, aber keiner absolut. Keiner darf sagen, nur wir haben die Wahrheit oder nur das ist wahr. Ja, das ist hier, was heute gefördert wird. Und das Schlimme ist, dass die Gemeinde Jesu nicht vorbereitet war auf diese Philosophie, die ganze Gesellschaft durchdrungen hat. Das kam auf dem langen Marsch durch die Institutionen, kam das bis in die höchsten Ebenen der Regierung. Und dann waren ein Schröder und ein Fischer, die sich explizit als Marxisten deklariert haben und andere. Da stehen wir heute. Und die Gemeinde Jesu muss lernen, muss erkennen, es geschah ein Kulturwandel und genauso auch in den Fragen der Rolle der Frau und des Mannes. Schöpfungsordnung wurde auf den Kopf gestellt und heute haben wir die Probleme nicht in der Welt, heute haben wir die Probleme in den Gemeinden. Heute sind die Diskussionen in den Gemeinden und wenn wir nicht geschichtlich denken, verstehen wir das nicht. Thema Kleidung, welche Riesendiskussion, oder? Riesendiskussion unter Christen, aber warum? Das ist der Grund, Kulturrevolution. Wir denken anders unter Christen. Deshalb sollten Christen sich wieder bewusst besinnen auf die Bibel und schauen, was steht eigentlich geschrieben? Selbstverwirklichung, das große Wort, oder? Jeder verwirklicht sich selbst. Keine Rücksicht auf den anderen letztlich. Ich, der Mensch, ist im Mittelpunkt, ist der Mittelpunkt. Und was entstehen? Es entstehen Menschen, die nicht fähig sind, wirklich in Krisen zu überdauern. Sobald in die Ehe die Krise kommt, wird die Ehe sofort geschieden. Man ist nicht mehr in der Lage, etwas durchzustehen. Schwierige Situation. Weil der Egoismus gefördert wird. Deshalb haben wir in der Jugend heute eine Spiel- und Spaßgesellschaft. Das wird durch die Medien, Computer, Handy und so weiter noch mächtig gefördert. Spiel- und Spaßgesellschaft. Hauptsache lustig. Die Schweizer sind vorne an. Die Schweizer waren früher zu hinten. Die waren religiös und fromm. Heute sind die Schweizer vorne. Schlimmer als in Deutschland, denke ich mir manchmal. Spiel- und Spaßgesellschaft, alles muss lustig sein. Sexualisierung der Gesellschaft ist das Nächste. Das ist ein ganz erklärtes Ziel. Möglichst früh die Kinder aufklären, möglichst früh die Kinder interessieren für das Geschlecht des anderen und dann natürlich auch Homosexualität von Anfang an als normal darstellen, durch die Filme, durch die Schulbücher. Da gibt es Schulbücher, die Kinder lesen Schulbücher, da leben zwei Männer in einem Haushalt, irgendein Lesebuch. Und die Kinder lesen das. Und wieso eigentlich zwei Männer in einem Haushalt? Wo gibt es denn die Frau? Ach, die sind halt eine andere Familie. Die heißen halt Mann und Mann, ja, die Eltern. Dann wird das als normal hingestellt. Unsere Kinder werden von klein auf daran gewöhnt. Die älteren Kinder sind es nicht gewöhnt. Die spotten noch über die Schwulen. Aber die jungen Kinder spotten nicht mehr. Die sind es gewöhnt. Das ist normalisiert. Abschaffung von autoritären Strukturen, besonders in der Familie. Das heißt, Abbau der elterlichen Autorität, Verbot körperlicher Züchtigung bei Strafe, Entzweiung von Mann und Frau durch Emanzipationsbewegung und Erleichterung der Scheidungsgesetze, das nächste erleichtertes Scheidungsgesetz, Arbeitsdruck, Doppelverdiener, die müssen ja unbedingt doppelt verdienen und die Kinder werden abgegeben. Das ist alles im Programm und das läuft heute wunderbar in ihren Augen. Ja? Gemeinde Jesu darf da nicht mitmachen. Verstaatlichung der Kinder, Trennung der Kinder von der Familie, Verbot des Unterrichts zu Hause, das würde ja gerade Familie wieder stärken, also verboten. In Deutschland ist auch sogar in der Schweiz mittlerweile, also in unserem Kanton Zürich, nur noch ein Jahr darf man unterrichten. Früher war das alles erlaubt, aber ich habe meine Kinder zum Teil selber unterrichtet. Und jetzt ist es nur noch ein einziges Jahr, darf man. Und dann muss man schauen. Nun, einige haben immer noch Tricks, wie man das umgehen kann. Und das ist auch gut so. Aber wie lange noch? Menschenrechte für Kinder. Die Kinder kommen nach Hause. Meine Tochter kam nach Hause. Aber bitte, das war vor 17 Jahren. Kam meine Tochter nach Hause von der Schule und sagt, Papa, wir Kinder haben Rechte. Hat die Lehrerin gesagt, Menschenrechte. Und ihr dürft uns gar nicht alles befehlen. Wir sind nämlich, ich dachte, ich höre nicht schlecht. Ja. Das war eine ganz junge Lehrerin, frisch von der Ausbildung, die hat einfach das umgesetzt, was die Lehrer, was sie dort gelernt hat. Fördern des Feminismus. Das Ideal ist, wenn beide Eltern berufstätig sind, das Kind ganztägig betreut oder eine alleinerziehende berufstätige Mutter und das Kind ganztägig betreut. Das ist ideal. Ganztagsschule, möglichst Kinder lange von den Eltern fernhalten. Anti-autoritäre Erziehung oder sowas ähnliches wie anti-autoritäre Erziehung. Infragestellen der überlieferten Werte, Normen, Autoritäten, besonders der Eltern und der göttlichen Gebote. Betonung liegt auf Sexualkunterricht in der Schule. Meine Tochter hatte... Die hatten so lange Sexualunterricht in der vierten Klasse, also in der vierten Schulstufe, dass meine Frau schlussendlich hingegangen ist und zur Lehrerin hat gesagt, also jetzt ist genug. Und dann hat sie endlich aufgehört. Zerbrechen sexueller Tabus, Abbau des Schamempfindens, Prägen einer von Gott losgelösten Weltanschauung, Reduktion des logischen Denkens der Schüler. Es geht abwärts. Handy und Computer, diese Sache, es geht abwärts. Wir haben ja in dieser Woche noch das Thema, brauche ich jetzt nicht anreißen. Sehnsucht nach Veränderung der Gesellschaft, es muss anders werden. Das ist hier das Programm. Also wir leben in einer höchst ernsten Zeit und da ist es umso wichtiger, dass wir als Christen uns zurückbesinnen, was sagt die Schrift. Nur die Zeit läuft uns davon. Wir haben noch 10 Minuten. Also das war jetzt das über die Frau. Wir haben gesagt, lerne es, einen stillen und sanften Geist zu entwickeln. Lerne Zurückhaltung, lerne dem Mann Gelegenheit zu geben, das Wort zu ergreifen und erinnere dich an deine Aufgaben. Ein Ehemann, die Kinder, junge Frauen. Junge Frauen brauchen Unterweisung von älteren Frauen. Und die jungen Frauen sollten bitte zu den älteren Frauen gehen und sich belehren lassen und nicht von irgendwelchen weltlichen Lehrern. Und es gibt viele, viele Aufgabenfelder der Frau. Manche sagen dann, ja, wie kann dann die Frau nichts tun? Nun, die Frau kann sehr viel tun. Die Frau ist zuerst einmal Ehefrau und Mutter. Das ist was Wunderbares und was so Schönes. Gott hat es ihr als Ehre gegeben, den höchsten Beruf, den es überhaupt gibt. Junge Menschen für die Ewigkeit zuzurüsten. Die Frau, die die Wiege wiegt, wird die Welt regieren, so heißt der Spruch. Die Frau, die die Wiege wiegt, wird die Welt regieren. Eine Frau hatte mal Abraham Lincoln in der Wiege gehabt, oder? Und Washington und, was weiß ich, Konrad Adenauer von mir aus. Ja. Verschiedenste Menschen, die Großes getan haben in der Gesellschaft. Von Frauen auferzogen. Diakonische Arbeiten, es gibt ganz viele Arbeiten, die die Frau in der Gemeinde tut. Es gibt Dienerinnen, ich gehe jetzt nicht auf die Bibelstellen ein. Gastfreundschaft ist ein ganz wichtiger Punkt in der Bibel. Heutzutage geht Gastfreundschaft verloren, weil die Menschen ja nicht mehr zu Hause sind, müssen ja arbeiten. Da hat man keine Zeit, Gäste zu haben. Das ist alles, sind alles negative Seiten. Es ist nicht gut, dass wir jetzt eine Doppelverdienergesellschaft bekommen haben. Dann Mitarbeit am Evangelium. Die Bibel spricht von Frauen, die mitgearbeitet haben am Evangelium. Philipper 4, Vers 3 oder Römer 16. Da werden Frauen herausgestellt, was sie geleistet haben. Da sagt Paulus in Römer 16, grüßt die Maria und die Persis. Und dann kommen sie nach der Reihe, diese Frauen. Grüßt Priscilla und Aquila, Mitarbeiter in Christus, Jesus. Sie, die für mein Leben ihren Nacken hingehalten haben. Grüßt die Maria, Vers 6, die viel für uns arbeitete. Grüßt Persis, Vers 12, die Geliebte, die viel arbeitete im Herrn. Wo sind die Frauen? Wo sind die Frauen, die arbeiten im Herrn? Nicht die Frauen, die Karriere machen und die viel Geld verdienen, die Frauen, die am Evangelium arbeiten. Wo sind sie? Die Männer auch. Gebet, übrigens, was ich heute gemerkt habe, darf ich hier auch noch einflechten, in unserer Gesellschaft, die so verkehrt ist, ist so viel Stress und so viel Zeitdruck entstanden, dass wir einfach nicht die Ruhe und die Muße zum Gebet haben. Wer hat schon am Tag 2 Stunden Zeit, sich zurückzuziehen und zu beten? Wer? Früher war das normal. Frauen, Männer konnten sich zurückziehen, 2 Stunden, aber man muss ja noch die E-Mails lesen und man muss ins Internet und man muss alles Mögliche am Handy noch erledigen. Das sind alles wertvolle Gebetszeiten. Und dann müssen wir noch dorthin fahren und dorthin fahren. Wo ist das intensive Gebet? Wo sind die Witwen und wo sind die jungen Frauen? Wo sind die Familien, die viel im Gebet sind? Verkündigung, Frauen dürfen verkündigen, hauptsächlich an andere Frauen, hauptsächlich über ihre Themen, wo sie so viel gelernt haben im Leben. Frauen sind Zeugen, zum Beispiel Johannes 4, die Samariterin, und auch ohne Worte können sie sogar zeugen, haben wir gestern gelesen, 1. Petrus 3. Also das war jetzt nur ein Beispiel zu zeigen, die Frau ist von so hohem Wert und Sie darf nicht missbraucht werden, einfach als zusätzliche Geldverdienerin. Natürlich, wenn jemand die Wahl hat, was soll ich tun? Nichts oder Halbtagsarbeit? Nun, wenn das wirklich die Alternative ist, nichts zu tun, dann soll sie natürlich Halbtagsarbeit gehen, keine Frage. Aber vergessen wir nicht, die Frau, die jetzt 100% im Beruf steht, dann sagt sie, ja, aber ich habe ja noch am Abend Zeit. Ja, da kommt die Wäsche und dieses und jenes und die Kinder kommen zu kurz. Die Kinder sind die, die leiden. Und die Ehen auch. Also das ist unsere heutige Situation und wir haben es wirklich nötig, die Schöpfungsordnung Gottes neu anzuschauen. Und die Schrift lehrt eindeutig, dass die Frau ist ein Familienmensch, kein Karrieremensch und keine Politikerin. Ich denke, wir werden hier schließen. Ich hätte hier noch einige Folien, aber das wird uns jetzt überladen. Ich denke, wir haben jetzt viel gehört. Wir haben auch noch vieles vor in dieser Woche. Wollen wir uns noch Zeit nehmen fürs Gebet? Stehen wir dazu auf. Danke, dass du ein Familiengott bist, dessen Herz blutet für die Menschen, für die Ehen, für die Familien, für die Gesellschaft in dieser Welt. Du bist ein Gott, ein Rettergott. Du möchtest Gesundung. Gib uns Mut, in dieser Welt ein strahlendes Beispiel zu sein, zu zeigen, was Gott möchte und wie schön es ist, wenn göttliche Ordnung eingeführt werden im Leben. Lass uns ein Zeugnis sein als Gemeinde. Herr, hilf uns, gib uns Gelingen. Amen.